Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Else-Marie Maletzke. Gastgeber im Studio ist Manfred E. Schuchmann. Als Autorin, Frau Maletzke, haben sich immer wieder mit englischen Schriftstellerinnen ihrer Zeit, ihrer Gesellschaft beschäftigt, auch mit irischen. Als Journalistin sind Sie immer wieder auf die britischen Inseln gereist und haben sie beschrieben. Und last but not least sind Sie als passionierte Gartenliebhaberin in den schönsten Gärten, Parks Englands, Schottlands, Irlands fast wie zu Hause, was man dann auch wieder in der Zeit oder in der FAZ oder in Merian lesen kann von Ihnen. Da darf man doch sicher einen Fall von fortgeschrittener Anglophilie diagnostizieren. Erinnern Sie sich, wo und wann Sie sich damit infiziert haben?
Ich habe mich ausgerechnet in Yorkshire damit infiziert, das nun wirklich nicht die einladendste Gegend in England ist, aber es ist die Heimat der Geschwister Bronte, über die ich geschrieben habe, und denen bin ich auf einer Wanderung, auf einer sehr stürmischen und nassen Wanderung durch die Yorkshire Dales begegnet, und das war der Anfang.
Das war der Anfang. Sind Sie freiwillig darüber?
Ja, oh ja, ja. Wandern tut man eigentlich nur freiwillig. Also wer zum Wandern getrieben werden muss, der wird nicht glücklich.
Und da waren zuerst die Geschwister Bronte, oder was hat Sie nach Yorkshire getrieben?
Es war eigentlich, wir wollten in der kleinen Gruppe eine lange Wanderung machen, und dann sind wir aber in Haworth gelandet, wo das Pfarrhaus steht, wo die Geschwister Bronte groß geworden sind. Und dann habe ich dieses Haus gesehen und die Relikte ihrer Jugendschriften. Sie haben ja winzig kleine Büchlein geschrieben für ihre Puppensoldaten. Und es hat mich unglaublich berührt, mit welcher Kraft und mit welchen kleinen Hilfsmitteln die Brontes sich dieser Umwelt erwehrt haben, die sehr feindlich und im 19. Jahrhundert eigentlich noch düsterer war als jetzt. Und also die Kraft der Fantasie, die sie aus dieser Umgebung rausgehoben hat, das hat mich sehr beeindruckt.
Um ein bisschen Information zu geben, von den vielen Büchern, die Sie über englische Literatur, vor allen Dingen englische Schriftstellerinnen, besonders des 19. Jahrhunderts, selbst geschrieben haben, erzählen Sie ein bisschen was über die Brontes, damit wir es wissen.
Die Brontes sind zu Beginn des 19. Jahrhunderts geboren, und die berühmteste von ihnen ist Emily Bronte, die Sturmhöhe geschrieben hat, einen psychologischen Roman, der weit über seine Zeit hinausreicht, also mit einer Einsicht in die Seele von Kindern, von getretenen Menschen, die schreckliche Bösewichte dann werden. Charlotte Bronte hat einen Gouvernantenroman geschrieben, der auch aus dem Genre weit herausgeragt hat, weil die kleine Gouvernante, die eigentlich ein gesellschaftliches Nichts war, einen Mann begehrt hat, weit über ihre Klassenschranken hinweg. Sie hat ihm eine Liebeserklärung gemacht, was so um 1845 einfach furchtbar schockierend war. Die Brontes haben als Pfarrerstöchter sehr isoliert auf dieser Yorkshire-Heide gelebt. Ihre Mutter ist früh gestorben, ihre großen Schwestern sind früh gestorben, und sie sind selbst früh krank geworden, sie sind alle an Tuberkulose gestorben. Und wie sie sich aber zusammen, sie nannten sich dann auch die Brüder Bell, das war ihr gemeinsames Pseudonym, wirklich die Kraft und die Genialität ihrer Kunst, die sie rausgerissen hat.
Ja. Yorkshire ist nun wirklich eine Gegend für Kohlereviere, und die Yorkshire Dales und diese Heidehöhen gehören wirklich zur einsamsten und verlassensten Gegend in England. Also das ist etwas für Shakespeare-Hexen eigentlich.
Ja, oder für Heathcliff.
Ja. So, jetzt die Reisen, Frau Maletzke, die Sie machen als Reisejournalistin, als Reiseschriftstellerin, führen Sie ja in viele Länder, nicht nur in die finsteren und regnerischen und nebelreichen Yorkshire Dales mit ihren Heidelandschaften. Und trotzdem, England, Schottland, Irland, das ist doch eine nicht zu leugnende Passion bei Ihnen. Also wenn man die Zeitung aufschlägt, dann liest man doch immer wieder Reiseberichte genau aus diesen drei Ländern, also eigentlich von den britischen Inseln insgesamt. Das ist eine Passion und in dem Wort Passion steckt ja auch schon Leidensfähigkeit drin. Warum haben Sie sich nicht in ein Land verliebt, in dem guter Rotwein wächst, das Wetter zuverlässiger ist und das Essen zumindest im Durchschnitt ein ganz klein bisschen besser als in England?
Man kann mich mit Palmen und Sandstrand kann man mich eigentlich jagen. Ich hab's gerne ein bisschen einsamer. Ich kann also an Orten, wo sehr viele Menschen sind, fühle ich mich nicht so besonders wohl. Und das Essen ist mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig wichtig. Wenn ich nach so einer Wanderung irgendwo einkehre und kriege Fisch und Chips vorgesetzt, bin ich sehr glücklich damit. Das ist keine Leidensfähigkeit. Es ist eher die Leidenschaft, ne?
Leidenschaft? Gibt's da eine Seelenverwandtschaft? Ich meine, Landschaften sind ja immer, wenn man sie wählt oder wenn man sie findet, sind sie ja immer ein Spiegel der eigenen Seele.
Ich glaube, das hat was mit Kindheitslandschaften zu tun, wie man die übrigen Teile der Welt betrachtet. Ich bin im hessischen Mittelgebirge groß geworden und Landschaften, die mit Hügeln, mit Buchenwäldern, mit großen Ausblicken, mit schönen Blumenwiesen, mit Hochmooren, die sind mir sehr nahe, wirklich sehr viel näher als mich in ein Café in Frankreich zu setzen. Und ist auch schön, habe ich nichts dagegen. Aber es ist mir lieber, wenn ich Grün vor mir habe.
Sie sind für hessische Verhältnisse sehr hochgeboren eigentlich.
Hohe Rotzkopf, genau.
Ja. Wie kommt das? Wie wird man auf dem Hohe Rotzkopf geboren?
Weil meine Eltern die Gaststätte als Pächter hatten. Die,
wie das Ausflugslokal.
Höhengaststätte oder irgend so ähnlich hieß es.
Die Ausflugsgaststätte
ganz oben drauf. Das war als ich geboren wurde, waren das nur drei kleine Häuser und eine Kneipe.
Also noch kein großer Ausflugsrummel mit Sommerrodelbahn wie heute.
Nein.
Und das haben Sie geliebt, diese Einsamkeit als Kind?
Ja, ich bin 3 Kilometer den Berg runter nach Bräungesheim gegangen, in die Zwergschule. Es waren nur 7 in meiner Klasse. Und bin dann auch wieder hochgelaufen. Und manchmal durfte ich im Winter zu Hause bleiben, wenn es vereist war. Und ich durfte mir eigentlich meine Zeit einteilen. Es hat ziemlich lang gedauert, bis ich wieder zu Hause war. Mit Blümchen pflücken und all dem Kram. Ja.
Sie sind mit Geschwistern aufgewachsen?
Ich habe 2 Brüder, ja. Ich bin die Mittlere.
Sie sind die Mittlere. Das heißt, also da war keine große Einsamkeit. Sie haben sich nach oben, nach unten zu wehren gehabt?
Nein, ich habe mich mit meinem jüngeren Bruder gegen den älteren verbündet.
Ja. Anglophilie habe ich Ihnen unterstellt und ich glaube, die Diagnose ist nicht völlig verkehrt. Man liebt ja nicht nur ein Land, sondern man liebt ja vermutlich vor allem die Menschen und ihre andere Mentalität, ihre Umgangsformen, auch ihre Spleens. Ist das so bei Ihnen, Frau Maletzke? Und falls ja, wenn es so ist, Sie nicken schon und ziehen die Augenbrauen hoch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es deute. Was an England, an den Engländern, ihrer Art zu leben, fasziniert Sie?
Die Engländer haben eine sehr leichte Art zu kommunizieren. Sie sind entgegenkommender, freundlicher als die Deutschen, selten mürrisch. Das ist die Oberfläche. Es ist sehr schwierig, mit Engländern wirklich gut befreundet zu sein. Das dauert sehr lange. Aber der äußere Umgang, man landet irgendwo, man steigt an irgendeinem Kai aus, da stehen 2 Männer und angeln, schon ist man im Gespräch. Das wäre in Deutschland nicht so einfach. Und dieses Öl der Kommunikation, das leichter fließt in England, das kommt mir sehr entgegen. Ich bin auch eher reserviert. Ich bin entgegenkommend. Mit mir kann man gut reden, aber ich gebe nicht viel von mir preis. Und die Deutschen mit ihrer schauerlichen Offenheit, die einem nach 2 Sätzen aufs Brot schmieren, was sie für eine Scheidung hinter sich hatten oder Probleme mit ihren Eltern, interessiert mich überhaupt nicht. Ich will sehr gepflegten und kultivierten Smalltalk mit vielen Menschen pflegen. Das ist mir wichtig. Und das geht in England sehr gut.
Das begreife ich jetzt als eine schwere Warnung für den Fortgang dieses Doppelkopfes. muss ich mir wirklich überlegen, was ich Sie jetzt frage und was ich besser auslasse. Diese Art der gepflegten Kommunikation, die man über das Wetter immer führen kann in England.
Ja, ein guter Einstieg.
Wunderbar. Isn't it a beautiful day today? Und heute ist wirklich ein schöner Tag. Das ist sehr angenehm. Auf der anderen Seite sagen Sie, man kommt schwer an Engländer ran. Wo ist da so diese Art hygienische Sperre, die Engländer für sich aufgebaut haben?
Ich habe mal einen Satz von Elizabeth Bowen zitiert, die sagte, wo eine Dame sich drüber aufregt, sagte, diese Engländer, Es ist eine Anglo-Irin, die spricht. Diese Engländer, sie erzählen einem alles über ihr Inneres, über ihr Geld, über ihre Familie, über ihre Männer, ihre Frauen. Man hat sie überhaupt nicht danach gefragt. Und das finde ich, man fragt nicht und man gibt nicht sehr viel von sich preis. Das braucht lange und das ist ja auch richtig so.
Und Sie finden das vollkommen in Ordnung? Sie möchten nicht, wie soll man sagen, die Psychotherapie in der U-Bahn?
Nein. Ganz absolut gar nicht.
Die englische Literatur hat es Ihnen sehr angetan. Wir haben das schon gehört, als wir über die Geschwister Brontë gesprochen haben, also 19. Jahrhundert vor allem. Und meistens augenscheinlich, wenn die Literatur aus weiblicher Feder stammt. Hat das damit zu tun, dass Sie früher mal im Weiberrat gewesen sind?
Ich habe Frauenschicksale immer interessanter gefunden als Männerschicksale. Der Weiberrat in den 70er Jahren war natürlich ein großer Aufbruch, ein Umbruch in der politischen Landschaft. Aber im 19. Jahrhundert hatten es Frauen ungleich schwerer als Männer, überhaupt ihren Traum zu verfolgen, das zu tun, was sie tun wollten, schreiben wollen. Schreiben war höchstens so eine kleine Nebenbeschäftigung. Aber wirklich ernsthafte Literatur zu schreiben, das war für Frauen eine sehr große Klippe. Und wie sie die überwunden haben, das hat mich sehr viel mehr interessiert, als wie Männer zum Beispiel zum Schreiben gekommen sind, die studieren durften, die nach Cambridge durften, die Geld geerbt haben, die einen sehr viel größeren Spielraum hatten als Frauen.
Und warum 19. Jahrhundert ausgerechnet? Oder überwiegend? Ich meine,
ja,
Elizabeth Bowen ist ja eine Figur des 20. Jahrhunderts.
Ja, und Austin gehört eher ins 18. Jahrhundert. Ja. Das 19. Jahrhundert, die Viktorianer haben eine schlechte Presse, weil sie eben so eine merkwürdige Königin
brüde,
hatten.
Brüde, umständlich.
Ja, und kalt und Doppelmoral und heuchlerisch. Aber das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert des riesengroßen Aufbruchs. Es ist in diesem Jahrhundert so viel passiert wie in 800 Jahren zuvor nicht. Die industrielle Revolution, die Gewerkschaften, auch Frauenrechte, all diese Dinge, dass Kinder geimpft wurden, dass Kinder nicht mehr in Kohleschächte geschickt wurden, das sind auch alles Errungenschaften von großen Philanthropen des 19. Jahrhunderts. Und dieser Optimismus, der die Leute beflügelt hat, der sich natürlich dann auch herausgestellt hat, dass es nicht immer so war. Die Technik hat den Menschen nicht unbedingt besser gemacht. Aber dieser Optimismus, den finde ich schon mitreißend.
Also, das ist die Begründung für das 19. Jahrhundert. Wir haben jetzt ein paar der Autorinnen gehört, über die Sie geschrieben haben. Jane Austen natürlich, die Brontës, die Elizabeth Bowen, George Eliot auch. Sie sitzen im Moment an einer neuen großen Biografie von einer Schriftstellerin, Elizabeth Browning. Und ich gestehe, wenn ich den Namen Browning höre, denke ich zuerst an eine kleine Handfeuerwaffe, wie sie vielleicht in englischen Kriminalromanen vorkommt, und weniger an eine Dichterin des 19. Jahrhunderts. Wer war diese Elizabeth Browning?
Sie hat immer ihren Namen beibehalten, Barrett Browning. Sie war verheiratet mit Robert Browning, einem weiteren großen Dichter des 19. Jahrhunderts. Sie hat eine sehr interessante Liebesgeschichte mit Browning erlebt, weil sie war sehr krank, was auch zum Teil hysterisch war. Sie war sehr abhängig von ihrem Vater, der allen seinen 10 Kindern verboten hat zu heiraten. Sie war Ende 30, als sie war eine sehr berühmte Schriftstellerin, also Dichterin, sehr populär. Und Robert Browning hat sich den Weg zu ihr erschlichen. Er hat ihr geschrieben. Und dann hat er sie endlich besuchen dürfen auf ihrem Schmerzenslager. Und sie haben sich ineinander verliebt und sind zwei Jahre später haben sie geheiratet, sind miteinander durchgebrannt. Sie war Ende 30, muss man sich vorstellen. Ihr Vater durfte nicht wissen, dass sie Browning geheiratet hat.
Mit Ende 30 das Verhalten eines Backfisches eigentlich.
Einer schwer geprüften Frau, die nicht sehr selbstständig war.
Frau Malecki, ich hätte beinahe Elisabeth Malecki gesagt, weil wir jetzt über Elizabeth Browning geredet haben. Else-Marie Malecki, ich bitte um Entschuldigung, wir machen jetzt eine kleine musikalische Pause. Was wollen wir zuerst hören? Was haben Sie uns mitgebracht? Englisch, Irisch oder doch was ganz anderes?
Schubert. Und zwar den Gondelfahrer.
Dann wollen wir den bitte hören. Die Schriftstellerin, Reisejournalistin und Gartenliebhaberin Else Marie Maletzke ist heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeber ist Manfred E. Schuchmann. Frau Maletzke, dieses Schubert-Stück, das wir eben gehört haben, warum mögen Sie es besonders? Wo gehört das hin in Ihr Leben?
Das ist ein Wasserstück. Und Wasser ist eigentlich mein Element. Und man hört, der Text ist nicht so wichtig. Schubert hat das für einen Freund geschrieben, der kein begnadeter Dichter war. Aber die Musik ist einfach die Bewegung des Wassers, die Wuptrizität des Wassers, die Elastizität, die kleinen Wellen. Es geht da um Venedig und man sieht so ein bisschen die Lagune vor sich. Aber es
der
ist,
Gondelfahrer.
Ja, es ist das Element des Wassers, das freundliche, tragende Element.
Ist Venedig eine Stadt für Sie?
Ja, es ist sicher die schönste Stadt der Welt. Und das Wunderbare daran ist, dass diese Millionen, die dorthin fahren, die können ihr nichts anhaben. Sie bleibt immer unverletzbar dahinter sichtbar. Und wenn sie weggegangen sind, die ganz vielen Leute, dann ist sie unverändert da.
In welcher Jahreszeit ist Venedig für Sie am schönsten?
Na, ich war im Herbst da, wo es dann nicht mehr ganz so, ja, immer noch belebt. In Venedig ist, glaube ich, immer voll. Aber das macht nichts.
Aber wenn es weniger belebt ist, ist es schöner.
Ja, natürlich.
Dann sieht man mehr Venedig.
Ja.
Und die vielen Chinesen, die mittlerweile die Läden übernommen haben auf dem Weg vom Hauptbahnhof zum Rialto. Ja, da ist jeder zweite Lade heute in chinesischen Händen.
Ist das wahr?
Ja, das ist meine Erfahrung aus dem letzten Herbst.
Ich kaufe da eigentlich nicht ein.
Ja, ist mir nur aufgefallen. Aber wir kommen dahin zurück, wo wir vorher aufgehört haben. Wir haben gesprochen vom englischen 19. Jahrhundert, den Schriftstellerinnen, die Sie faszinieren, weil sie oft so schwierige Biografien hatten, weil sie sich durchsetzen mussten, auch auf Kosten ihrer eigenen Existenz, gegen eine restriktive Gesellschaft, gegen auch restriktive Rollen, die den Frauen zugeschrieben worden sind. Und Sie arbeiten gerade über Elizabeth Browning. Warum jetzt gerade?
Weil sie nächstes Jahr 150. Todestag hat. Und das soll dann rechtzeitig im Frühjahr erscheinen.
Das soll im Jahr 2011 im Frühjahr.
Ja, ja. Ja.
Gut, das hätten wir geklärt. Sie selbst, Frau Maletzke, das darf man verraten, ohne Ihnen zu nahe zu treten. Sie haben mich ja schwer verwarnt, dass man bitte keine sehr privaten Gespräche mit Ihnen führen möge. Sie leben in Frankfurt seit Jahrzehnten. Sie leben im Nordend, eine notorische Nordendbewohnerin. Das ist ein Stadtteil, in dem man normalerweise keine privaten Gärten besitzt. Sie haben aber trotzdem einen außerhalb der Stadt, weit außerhalb, tief in Rheinland-Pfalz. Wieso gerade dort?
Das hat damit zu tun, dass ich in der Nähe dort zur Schule gegangen bin, dass meine Eltern dort gelebt haben und dass meine Familie dort auch ein Haus hat.
Also vom Hohen Rotzkopf im Vogelsberg weggezogen in Richtung Rheinland-Pfalz. Sie sind emigriert?
Ich bin im Alter von 7 Jahren nach Kreuznach verpflanzt worden. Ich habe es nicht so gern gehabt, weil meine Eltern hatten dann ein Kurhotel und dann war es Schluss mit dem Krachmachen und Rumrennen.
Oh, Sie mussten dann leise sein. Mit 7 Jahren ist es furchtbar schwer.
Ja.
Schildert sie uns Ihren Garten, den Sie heute haben. Wie sieht er aus, wenn er am schönsten ist?
Er war am schönsten, als alle Rosen geblüht haben. Und die Hitze lässt sie natürlich schnell vergehen, aber die Hitze bringt auch ihre Düfte und ihre Weichheit und ihre Schönheit zum Vorschein. Also es ist ein Garten mit sehr vielen alten englischen Rosen, die nur einmal blühen, eben Ende Juni, Anfang Juli, und dann den Rest des Jahres grün rumstehen. Aber diese Blüte, dafür nimmt man eben auch das grüne Rumstehen in Kauf.
Aber es ist ja nicht das Einzige, was Sie im Garten haben.
Nein, es ist so ein Garten mit wenig komplizierten Stauden. Die müssen eben dann auch mal lange auf sich selber aufpassen, wenn ich nicht da bin und sie nicht gießen kann. Es ist Rittersporn und drehendes Herz und Eisenhut und Malven, was man so hat.
Und würde ein unbefangener Besucher in Ihrem kleinen Privatgarten irgendwo in Rheinland-Pfalz, ist nicht allzu weit von der Nahe, würde der so etwas Englisches da wiedererkennen? So Mixed Borders, gemischte Rabatten, formierte Buchshecken um die Beete, alte Rosen, haben Sie bereits gesagt, very English?
Ja, ich habe den Garten mit Buchs umkränzt. Zum Teil, dass die Stauden so ein bisschen Halt haben, aber auch zum Teil, dass man im Winter, wenn man ihn betrachtet, ein bisschen was schön Verschnörkeltes sieht.
Ja. So ein bisschen Gartenarchitektur vorhanden ist.
Es ist so ein bisschen Struktur, auch so ein bisschen, so klein wie er ist, dass man so um eine Ecke biegt und da eine Bank sieht und ein kleines Geheimnis dort und hier meint zu sehen.
so ein bisschen ein Anklang an den Cottage Garden und so ein bisschen auch an das Formale?
Ja, ja.
Wo haben Sie Feuer gefangen? Wo haben Sie Feuer gefangen für Gärtnerei?
Wie ganz viele in Sissinghurst zum Beispiel, also dem Garten von Vita Sackville-West in Kent.
Wer ist die Frau?
Vita ist, war eine Freundin, kurzfristig die Geliebte von Virginia Woolf. Sie war zu der Zeit, war sie prominenter, mehr gelesen als Woolf, reicht aber gar nicht an sie heran. Und berühmt geworden ist sie dadurch, dass sie diesen wunderbaren Garten mit ihrem Mann Harold zusammen angelegt hat. Gartenräume, Abendgärten, weiße Gärten, flammende Gärten, die um alte Cottages herum arrangiert sind und um einen elisabethanischen Turm. Ja, stilbildend.
Ja, eine sehr große Anlage und es war eine Dame mit viel Geld im Hintergrund.
Ja, ja.
Gärtnern kostet Geld.
Gärtnern kostet Geld. Man kann natürlich, wenn man Freunde hat, sagen, gib's mir mal ein Stück von deinem Eisenhut, kriegst eine halbe Iriswurzel dafür. So kann man es auch machen. Und ich versuche es ein bisschen im kleinen Format zu halten, denn es gibt natürlich auch Verluste zu beklagen. Und wenn man dann super teure Stauden gesetzt hat und sie machen schlapp, dann ist das schmerzlich.
Dann tränen die Augen.
Ja, und die Herzen.
Und die Herzen vor allem. Ich wollte gerade fragen, Sie haben es schon gesagt, Sie sind ja als Reiseschriftstellerin, als Reisejournalistin sehr viel unterwegs. Sie sagen, die Stauden müssen auf sich selbst aufpassen. Das können Sie aber nicht, wenn es nicht regnet für ein paar Wochen.
Nein, aber man kann sie ein bisschen erziehen. Man kann sie in Trockenperioden einmal wirklich den ganzen Tag lang wässern, 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 damit ihre Wurzeln sich tief in die Erde senken. Und wenn man immer nur so ein bisschen rumspritzt alle paar Tage, dann bleiben die Wurzeln an der Oberfläche und dann sind sie auch ganz schnell verdorrt, wenn es mal so heiß ist.
Einen Tag wässern und 10 Tage Pause.
Mhm.
Gut, muss man sich merken. Von Bert Brecht gibt es ein wundervolles kleines Gedicht, also ich zumindest liebe das, der Blumengarten. Sie werden es kennen vermutlich. Frau Malecki, ich darf es trotzdem kurz zitieren. Am See, tief zwischen Tann und Silberpappel, beschirmt von Mauer und Gesträuch, ein Garten, so weiße angelegt mit monatlichen Blumen, dass er vom März bis zum Oktober blüht. Hier in der Früh, nicht allzu häufig, sitz ich und wünsche mir, auch ich mög alle Zeit in den verschiedenen Wettern, guten und schlechten, dies oder jenes Angenehme zeigen. Damit können sich Gartenfreunde vermutlich wie die Brechtleser gleichermaßen zufrieden geben. Können wir eine kurze Gartenlehre aus diesen Versen ableiten? Was muss ein Garten besitzen, damit er das ganze Jahr Schönheit, Seele und Charakter hat?
Oh, er braucht natürlich einen sehr kompetenten und kenntnisreichen Gärtner. Und das wird man nicht in 2, 3 Jahren. Brecht war übrigens kein großer Gärtner. Das haben andere für ihn getan. Er hat ihn genossen.
Er hat immer für sich arbeiten lassen.
Ja, ja. Er hat zum Beispiel auch das Pflaster nass spritzen lassen, weil auch das Pflaster soll in den Genuss des Wassers kommen. Ist auch eine schöne Philosophie.
Das ist schon eine Fürsorglichkeit mit Zen-Charakter fast.
Ja, ja, ja.
Wie sind Sie zum Gärtnern gekommen? Nochmal, was hat Sie angesteckt? Sissinghurst, ja, aber dann entscheidet man sich nicht, sieht man so einen riesigen Garten. Na, jetzt mache ich mir auch einen schönen kleinen Garten.
Andere Leute, Scholle ist natürlich manchmal einschüchternd. Sissinghurst kann man nicht kopieren. Und ich habe natürlich auch nicht den Platz und nicht bei mir sind nicht 20 Jahre lang Kompost auf den Boden gekommen. Ich habe irgendwann eine Wiese umgestochen vor meinem Häuschen und habe Rosen gesetzt. Das haben sie nicht so toll gefunden. Es braucht viel Geduld, es braucht Enttäuschungsresistenz. Bis dann wirklich ein bisschen was in Gang kommt.
Wodurch lernt man? Durch Reisen, durch Sehen, durch Lesen?
Durch Ausprobieren, durch Lesen. Natürlich, man kann kenntnislos kann man irgendwo Lavendel in Schatten, in Lehm stecken. Das wird nichts. Ne? Da kann man sich vorher informieren, was wo was werden könnte. Und dass man die Rosen nicht unter die Bäume pflanzt, weil die Wurzeln sich in die Quere kommen. Aber ja, es ist Try and Error. Ausprobieren, enttäuscht werden, beglückt werden, je nachdem.
Ja, andere geben da auf, Sie haben nicht aufgegeben.
Ich hatte vielleicht auch Glück, weil ich habe robuste Sachen gepflanzt. Ich kann eben, ich weiß, Alstromerien werden bei mir nichts. Das probiere ich einmal und dann sage ich, ich finde Alstromerien wunderbar.
Was ist das bitte?
Das sind Inka-Lilien.
Ah ja.
Und das ist auch eine Idee aus Sissinghurst. Sackville West hat geschrieben, ich möchte einen halben Hektar Alstroemeria anpflanzen, nur um die vorübergehenden Aufkeuchen zu hören. Also so prachtvoll und so ein wunderbares Blumenbild. Ich hätte auch gerne aufgekeucht beim Anblick meiner Alstroemerien, aber sie kommen nicht. Und dann sage ich, gut, dann bleibt, wo ihr seid, dann pflanze ich was anderes.
Und was haben Sie jetzt hingepflanzt?
Rittersporn.
Und er gedeiht?
Der wird.
Bleibe im Lande und pflanze redlich. Statt Inkalilien.
Ja.
Delphinium. Ihr Garten ist 12 Monate im Jahr sehenswert.
Nein, das finde ich vermessen. Ich gucke ihn gerne an. Deshalb habe ich den ganzen Buchs gepflanzt, weil er in Schnörkeln ist. Und dann habe ich auch mal ein Tier draus geschnitten. Und das finde ich dann ganz lustig. Aber
was für ein Tier haben Sie da geschnitten?
Irgendein Tier, ein kugelförmiges Tier mit dem Kopf vorne dran und zwei Hörnern. Kann alles Mögliche sein. Nein, ich bin nicht so passioniert, dass ich sagen würde, ich muss die Dahlienblüte oder die Asternblüte bis in den Dezember verlängern und dann fängt schon irgendwie was anderes an zu blühen. Christrosen, ich habe keine Christrosen, weil ich sie nicht leiden kann. Also es muss nicht sein. Ich nehme es da eher locker.
Aber wir haben, glaube ich, beide Bewunderung dafür, wenn wir einen Garten sehen, so wie Brecht ihn beschreibt. Wie er für Brecht gegärtnet wurde, von März bis zum Oktober, blüht immer irgendetwas und gibt wechselnde Gartenbilder, die trotzdem miteinander harmonieren. Das ist eine hohe Kunst.
Ja, das ist wirklich Gartenkunst.
Ja.
Ja, ich erinnere mich an einen Garten in Dorset, das war Hatspen Garden. Da haben zwei Leute eine 120 Meter lange, 5 Meter tiefe Rabatte vor einer alten Backsteinmauer angelegt, die vom Blau-Violett ins Warme spielte, bis es ins Gelbe, im Gelben ausklang. Das war einfach das war überwältigend. Sowas habe ich vorher und danach nie wieder gesehen. Wurde jetzt ausgerissen. Die Designer haben sich über diesen Garten hergemacht.
Die Designer haben sich drüber hergemacht, haben was Modernes und etwas Kühles draus gemacht.
Ja.
Und ihnen tränt das Herz.
Ja, ich will es auch nicht mehr sehen.
Sie wollen es nicht mehr sehen. Wollen Sie sich mit der nächsten Musik trösten, mit dem nächsten musikalischen Intermezzo, Frau Maletzke? Als Doppelkopfgast bringen Sie ja die Musik selbst mit. Was haben Sie jetzt als zweites ausgewählt für uns?
Das ist Gian Maria Testa. Ich kann den Titel nicht aussprechen, weil er italienisch ist. Ich verstehe den Text auch nicht so ganz. Es geht offenbar um einen Flugkapitän und um einen Transatlantikflug. Man könnte sich aber auch vorstellen, denke ich mir, dass es vielleicht ein Kapitän mit einem Segelschiff ist, was mir lieber wäre.
Gian Maria Testa, Liedermacher aus Italien. Wir haben ein ganz klein bisschen jetzt rausgekriegt, was er da singt. Also es geht um einen Papierflieger, den er verschenkt, wenn sie abreisen muss. Den gibt ihr mit auf die Reise. Else-Marie Maletzke ist heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur, hat die Musik ausgesucht. Else-Marie Maletzke ist Reisejournalistin, Schriftstellerin, Biografin und darum geht es im Augenblick noch ein bisschen Gartenliebhaberin. Gastgeber im Studio ist Manfred E. Schuchmann. Frau Maletzke, wir haben über Ihre anglophilen Neigungen gesprochen, wie Ihr eigener Garten aussieht und was überhaupt einen guten und schönen Garten ausmacht. Gibt es eigentlich Gärtnernationen und solche, die es eher nicht sind? Kommt man vielleicht als Engländer eher mit dem grünen Daumen auf die Welt, denn als Deutscher?
Da muss ich wieder Vita Sackville West zitieren und die sagt, wir Engländer sind eigentlich gesegnet. Wissen wir überhaupt, wie gut wir es haben? Wir haben ein Klima, in das man jeden Tag hinausgehen kann. Es wird also, nichts wird wüstenartig verbrannt, es wird aber auch nichts weggeschwemmt, es erfriert nichts. Es ist wirklich ein ideales Gartenklima, besonders im Südwesten, im Süden, ja, wo es keinen Frost gibt, wo die Pflanzen geschützt sind, wo sie früh blühen und ausdauernd blühen und wo man jeden Tag hinausgehen kann, ohne verbrannt zu werden und ohne weggeschwemmt zu werden und sich an seinem Garten erfreut.
Und wo es jeden Tag oder jeden zweiten Tag auch ein bisschen regnet.
Wunderbar. Muss man seine Stauden nicht gießen.
Ja, für Gärtner ist das sehr bequem. Sissinghurst Castle, muss man vielleicht sagen, liegt im englischen Südosten in der Grafschaft Kent, in der Gartengrafschaft, so etwa halbwegs zwischen London und Canterbury. Mhm. Also wenn man von Dover nach England reinkommt, dann in Richtung London kann man mal links abbiegen und einen Besuch in Sissinghurst machen. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon ein tolles Erlebnis.
Ja, man muss aber sehen, dass man nicht zur Hauptstoßzeit kommt, sonst zieht man eine Nummer und wartet unter Umständen 2 Stunden, bis man rein darf.
2 Stunden habe ich nicht warten müssen. Dafür war ich zu einer Zeit dort, als der Weiße Garten wirklich nur traurig war, weil weitgehend abgeblüht. Und ich habe vorher natürlich Bücher gesehen mit Bildern davon und habe mir wunderbar versprochen. Aber leider sind Gärten eben doch vorübergehende Schönheiten. Das macht auch so, das gibt doch die Melancholie des Gartens.
Ja, und das ist ja auch gut so. Wer will denn in irgendeinem Zustand leben, der 12 Monate dauert?
Ein Maler nimmt seine Farben und seine Palette und komponiert ein Bild. Und der Gärtner nimmt Stauden und Gehölze und Bäume und Blütenpflanzen vor allen Dingen und komponiert auch ein Bild. Er muss aber auch gleichzeitig ein Bildhauer sein, denn er muss ja Höhen und Tiefen und Raum mitdefinieren. Und er hat den Faktor Zeit, den der Maler nicht hat. Ein Bild ist ein Bild und bleibt es, und wir freuen uns immer wieder dran, wenn wir drauf schauen. Der Gärtner muss mit der Zeit denken.
Ich war jetzt in Monets Garten in Giverny. Der hat Blumen so gepflanzt, dass sie fertige Gartenbilder gaben. Und er hat seinen Garten auch so angelegt, dass den Farbwechsel und den Blütenwechsel, dass er immer was zu malen hatte. Ne? Das war ihm besonders wichtig. Und natürlich dann die wunderbaren Seerosen, die das Spiel zwischen Wasser und Pflanze und Schatten und Licht, das ihn besessen hat, dieses Thema.
Und eine japanische Bogenbrücke in Rot, die sich im Wasser spiegelt und immer einen schönen Leuchtpunkt.
Grün, Herr Schuchmann.
Grün?
Sie ist grün. Oh, seine Gott, Frau war gottfroh, dass diese Brücke wenigstens grün war, dass sie nicht lackrot angemalt worden
wurde. Wo zum Donner kommt in mein Gedächtnis die rote Brücke
Weil
her?
Die japanischen Brücken meistens rot sind.
Tiefe Beschämung. Private Gartenreiche sind das eine. Groß oder wie ihres, mittelgroß, auch kleine Gärten. Öffentliche Parks und Gärten sind das andere, denn die gehören uns allen. Ob wir nur Gärtner sind oder nicht, ob wir einen Garten besitzen oder nicht. Die Öffnung der einst herrschaftlichen Gärten, es waren ja Gärten von Adligen, aus großen Häusern, es waren Klostergärten, es waren auch die Gärten reicher Patrizier, wie hier in Frankfurt haben wir ja viele Beispiele von ehemaligen patrizischen Gärten. Diese Gärten zu öffnen ist eine große demokratische Errungenschaft gewesen im 19. und im 20. Jahrhundert. Der Volkspark dann, wo Raum ist, wenn man in beengten Verhältnissen lebt, den ganzen Tag arbeitet, wo man dann am Wochenende spazieren gehen kann, sich auf die Decke legen kann, wo man picknicken kann. Das sind große Errungenschaften in unseren Städten. Ein Raum für Muße, ein Grünraum, ein Raum auch für eigene Bewegung. Wie sehen unsere öffentlichen Gärten aus, Frau Maletzke?
Ich habe mir gestern Abend den Holzhausenpark nochmal angeguckt.
Hier
in Frankfurt. Der letztes Jahr, wo die Wiese drainiert und wieder aufgebaut wurde.
Also hat man eine Wasserdrainage angelegt?
Ja. Der Holzhausenpark ist so ein Beispiel, wie Sie es genannt haben. Es ist ein Park in einem sehr verdichteten Wohngebiet, wo sehr viele Bedürfnisse ausgelebt werden sollen. Die Kinder dürfen Fußball spielen, die Leute wollen sich sonnen, es gibt einen großen Spielplatz, die Jogger laufen drin rum. Er ist allerdings in einem beklagenswerten Zustand, denn die Bereiche, die nicht so strapaziert werden, die sind trotzdem in einem furchtbaren Zustand. Also es ist verwildert, es wird immer mal wieder was gepflanzt, inzwischen stehen die Disteln und die Nesseln dazwischen und die kleinen Hügel, von denen aus man eigentlich das Wasserschlösschen sehen sollte, die sind in einem traurigen Zustand und man sieht das Schlösschen auch gar nicht, weil keine Sichtachsen freigeschnitten worden sind. Und also die Beanspruchung ist das eine, aber die Sorgfalt, das was schön ist, auch hervorzuheben, die fehlt.
Wie kommt so eine Vernachlässigung? Ich weiß genau, dass uns jetzt jeder Kämmerer und jeder Stadtgärtner erzählen wird, ja, im Augenblick sind die Mittel knapp, aber so augenblicklich verkommt ein Park nicht, der geht meistens über viele Jahre nieder.
Ich verstehe es auch nicht, warum das so teuer sein soll, mal dieses blöde Bambusgestrüpp runterzuschneiden. Da nehme ich eine Gartenschere und mache das in 2 Stunden. Also,
Sie sollten schon die Wurzeln mit ausgraben. Ja. Bambus ist sehr widerstandsfähig.
Ja, das ist klar. Aber da wächst so viel unnötiges Gestrüpp. Das sind Baumschösslinge, die hochziehen. Und das kann man doch im Zaum halten.
Also es ist ein vernachlässigtes Stück Park, der Holzhausenpark. Ja. Der Holzhausenpark ist ein patrizischer Park, früher außerhalb der Stadt gelegen. Mhm. Ja, der Oeder Weg hat in die Oede geführt, außerhalb Frankfurts, und war ein riesengroßes Grundstück dieser Familie Holzhausen, die über Jahrhunderte die Bürgermeister, viele, viele Bürgermeister in Frankfurt gestellt hat. Schöner Garten, ich glaube, wir haben kein anderes Wasserschloss in Frankfurt.
Nein.
Ja.
Das Einzige.
Ja. Und da ist letztes Jahr saniert worden, und das Ganze ist, ich kann das leider nur bestätigen von einem Besuch von ein paar Wochen, es ist einfach ein Stück schamlos verkommenes Gelände. Ja. Warum lassen wir unsere öffentlichen Parks und Gärten so verkommen? Gibt es da keinen Widerstand in der Bevölkerung?
Es gibt zu wenig Widerstand. Ich war bei einer Sitzung des Ortsbeirats Nordend, wo darüber beraten wurde, wie man die Kinder mit Stollen, Fußballschuhen vom Rasen fernhalten könnte. Da wurde dann der Vorschlag gemacht, man sollte große Baumstämme draufwälzen. Es liegen große Baumstämme überall im Gelände rum, die einfach scheußlich aussehen. Und es wird über den Nutzen gesprochen. Und die Eltern sind sehr engagiert, dass ihre Kinder da spielen dürfen, das ja auch richtig ist. Aber auf die Ästhetik kommt man überhaupt nicht zu sprechen. Die spielt überhaupt keine Rolle. Da fehlt der liebende Blick wirklich auf die Schönheit, möglich ist.
Wäre das in England möglich? In einer vergleichbaren Großstadt?
Ich kenne keinen Vergleich, der so ausgehen würde.
Also die englischen Parks sind einfach besser in Schuss?
Ja.
Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich vor etlichen Jahren schon geführt habe mit Klaus von Krosigk. Das war der Gartendenkmalpfleger in Berlin. Und das war eine Pressereise des Nationalkomitees für Denkmalschutz, ging um Gartendenkmalpflege. Das war noch in den letzten Jahren der alten Bundesrepublik, muss ich sagen. Also da stand noch die Mauer und es gab die DDR und es floss halt auch viel Subventionsgeld nach Berlin. Und der Krosigk führte uns Journalisten darum und mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich stehe da am Savignyplatz in Berlin und das Ding ist gegärtnert, als wären gerade die wilhelminischen Gärtner des 19. Jahrhunderts durchgegangen und hätten wirklich die letzte Krume durchgehakt. Und ich habe dann nur gefragt, Herr von Krosigk, wollen Sie mir mal erklären, haben Sie das jetzt für uns gemacht oder haben das die Berliner jeden Tag? Da sagte er, ja, das haben die Berliner jeden Tag, wir kümmern uns darum, habe ich gesagt. Aber Sie wissen doch, Vandalismus macht doch alles kaputt. Mhm. Und dann sagte er mir, nein, nur schlecht gepflegte Parks werden kaputt gemacht. Je besser ein Park in Schuss ist, desto weniger wird zerstört. Mhm. So. Ist das Ihre Erfahrung auch? Ein Garten, der gut in Schuss wird, wird respektiert?
Ja, und ich muss sagen, erfreulicherweise macht sich auch in Frankfurt so eine kleine Bewegung breit, die Guerilla Gardening heißt, wo Leute tatsächlich ein Auge auf die Grünanlagen vor ihrem Haus, auf die Verkehrsinseln, auf wirklich schäbige kleine Stück Erde haben und da Sommerblumen ausstreuen. Und ich gehe an der Ecke in der Schwarzburgstraße vorbei, wo jemand sich zweier richtig blöder Kästen angenommen hat, die immer voller Kippen und Dreck lagen, da blühen auf einmal Sonnenblumen drin und kleine Kornblumen. Und ich sage, entzückend, so geht es doch auch.
Das sind so diese hübschen Waschbetonkästen, die die Stadt überall ablädt, damit man nicht parkt?
Ja, sowas Ähnliches. Ja.
Und Guerilla Gardening ist etwas, was aus Amerika zu uns herübergeschwappt ist.
Ja, aber ich weiß nicht, wie man es hier nennt, es bleibt halt bei dem Namen. Und es sind Anwohner und es sind Passanten, die einfach mal so ein Bömpchen mit Samen mal hier, mal dahin werfen und sich dann vielleicht auch drum kümmern. Und das finde ich einfach fantastisch.
Kann man in großen Parks nicht machen. Die brauchen schon die Gestaltung des Gartenkünstlers, der sie einst entworfen hat. Kann nicht jeder gestalten, wie er will.
Nein, nein, es geht auch hier jetzt wirklich um die kleinen Flecken.
Ja. Um die Aneignung der vernachlässigten Ecken einer Stadt.
Mhm. Ja.
Ich habe in irgendeinem Interview gelesen, das Sie gegeben haben, oder vielleicht war es auch ein Fragebogen, den Sie beantwortet haben, die Leistung, die Sie an Frankfurt am meisten bewundern, der Stadt, in der Sie nun wirklich sehr, sehr lange leben, sei Frankfurts Vorgartenverordnung mit einer Einschränkung, falls sie eingehalten werde. Frau Maletzke, bitte, was hat es denn mit der Frankfurter Vorgartenverordnung auf sich?
Das ist ein revolutionäres Gesetz. Es besagt, dass Vorgärten nicht zugepflastert werden dürfen, nicht als Abstellplätze für Mülltonnen oder für Autos benutzt werden dürfen, dass sie tatsächlich gärtnerisch gestaltet werden sollen. Das muss nicht sehr anspruchsvoll sein, aber es geht einfach nicht, dass jeder da Waschbeton reinlegt und seine Drecktonnen draufstellt. Und es gibt tatsächlich auch eine Behörde, die sich drum kümmert, ist natürlich chronisch unterbesetzt, ist das Nachbarschaftsauge gefragt und sagt, Herr Nachbar, so geht's wirklich nicht, was Sie da machen.
Und das ist eine bewährte Verordnung, auch mit Sanktionen bewährt, falls einer vielleicht doch für sein Auto einen Stellplatz statt des Vorgartens anlegen will?
Ich weiß nicht, ob Sanktionen nach sich zieht, aber es gibt eben eine Behörde, die sich darum kümmert, dass das nicht passiert.
Von wann ist diese Verordnung?
Oh.
Plus, minus.
Keine Ahnung. Als ich in den 60er Jahren nach Frankfurt kam, gab es sie.
Da gab es sie schon.
Ja.
Und ist immer noch in Kraft und wird hoffentlich auch immer beachtet. Mhm. Sie zumindest, habe ich das Gefühl, achten sehr darauf in der Nachbarschaft.
Oh ja, ja, ja. Ich passe auch auf, was mit Bäumen passiert, wenn da einer die Kettensäge ansetzt. Dann, dann sehe ich, dann frage ich mal, ist das hier genehmigt?
Wenn einer die Kettensäge ansetzt, muss er mit Else Marie Maletzke reden. Frau Maletzke, diese Drohung sei das Schlusswort gewesen in diesem Doppelkopf in HR2 Kultur, mit der stets leicht oder schwer anglophilen Schriftstellerin, Journalistin und Gartenliebhaberin Else Marie Maletzke. Gastgeber war Manfred E. Schuchmann. Das allerletzte Wort gehört aber Ihnen, Frau Maletzke. Welche Musik hören wir zum Schluss?
Es ist Chet Baker, My Funny Valentine. Eine Musik, die in Schritten vor sich geht, die für mich was sehr Trauriges hat. Ich fühle, wie diese Schritte in der Musik auch in meinem Leben, wie es weitergeht für die vielen, die sich auch schon verabschiedet haben aus diesem Weg. Und dafür ist diese Musik.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.